Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, das ist die beste Übung, dann sind viele Leute halt so, ja, okay, kann ich aber nicht machen. Das heißt, da gibt es schon so dann wahrscheinlich nochmal so, die eine ist vielleicht ein bisschen besser als die andere, aber im Endeffekt, dass man halt irgendwas kraftmäßig Forderndes macht, ist wichtiger, als dass man gar nichts macht.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Halbmarathon laufen, fitter werden, endlich regelmäßig joggen gehen. Viele haben genau diese Ziele. Aber wie fängt man eigentlich richtig an mit dem Laufen? Wie baut man Schritt für Schritt auf, ohne sich zu überfordern? Und wie passt das Krafttraining da sinnvoll rein, wenn man das Ganze kombinieren möchte? In dieser Episode spreche ich mit Ole Förster darüber, wie ein guter Laufeinstieg aussehen kann. Egal, ob du gerade anfängst oder dich vielleicht auf einen Halbmarathon vorbereitest. Wir schauen uns an, warum Regeneration und Abwechslung so wichtig sind, was Krafttraining im Laufkontext auch wirklich bringt und wie du Verletzungen vorbeugen kannst. Außerdem reden wir darüber, warum der Oberkörper beim Laufen eine viel größere Rolle spielt, als viele denken, was Lauf versus Athletiktraining unterscheidet und wie du dein Training optimal strukturieren kannst, auch wenn du wenig Zeit hast. Also, egal ob du gerade erst durchstartest oder ob du schon mittendrin bist, diese Episode gibt dir auf jeden Fall konkrete Tipps, wie du gesund und langfristig besser wirst. Und bevor es losgeht mit dem Gespräch, möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Daniel und ich waren schon Fan von dieser Marke vor meiner Kooperation. Es geht um Snox. Und ich hätte nicht gedacht, was für einen Unterschied es macht, welche Socken man trägt, bis ich Snox kennengelernt habe. Was ich so an Snox liebe, die Sachen sitzen einfach, ohne zu verrutschen und sehen dabei auch noch schlicht und hochwertig aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eines der schlimmsten Gefühle ist es ja, wenn man im Sommer Schuhe anhat und die Socke rutscht unter die Ferse. Und entweder man lässt es dann einfach so oder man ist ungefähr alle 5 Minuten dabei, irgendwie zu versuchen, seine Socke wieder hochzuziehen. Aber ich kann euch sagen, mit den Füßlingen von Snox passiert euch das nicht. Die sind rutschfest dank einem Silikonpad in der Ferse und haben auch einen angenehm dünnen Stoff. Und generell alle Produkte bei Snox haben wirklich die perfekte Passform. Socken, die nicht rutschen, Unterwäsche, die nicht einschneidet und das mit hochwertigen Materialien. Und wenn es zu einer Reklamation kommen sollte, bei Socken oder Boxershorts zum Beispiel, dann schickt Snox euch kostenlos ein neues Produkt zu. Es gibt nämlich eine 6-monatige Anti-Loch-Garantie. Wenn du also nach langlebiger, bequemer und nachhaltiger Basic-Mode suchst, dann schau gerne mal bei Snox vorbei. Mit dem Code FIT bekommt ihr 20% auf alle Produkte von Snox. Also merkt euch den Code FIT, ganz einfach FIT, und den Link zum Snox-Shop, den findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo Ole und herzlich willkommen in meinem Podcast. Schon das 2. Mal darf ich dich hier begrüßen. Ich würde aber sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht unsere erste gemeinsame Episode noch nicht kennen, stell dich sehr gerne erst einmal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, zum 2. Mal da zu sein. Ich bin wahrscheinlich Sportwissenschaftler, Personal Trainer, also ausgebildeter Sportwissenschaftler. Das heißt, ich habe das irgendwann mal studiert und sonst mache ich Personal Training, Athletiktraining, aber auch viel Trainingstherapie in so einem Reha-Schmerz-Verletzungssetting. Und das ist so ein Aspekt. Und der andere ist dann vor allem so Fort- und Weiterbildung für PhysiotherapeutInnen und TrainerInnen und da sozusagen viel eben in so einem Reha-Trainingstherapie-Setting. Aber im Endeffekt alles, was irgendwie mit Krafttraining, Training, Athletiktraining zu tun hat.
Sehr spannend auf jeden Fall und auf jeden Fall der richtige Gesprächspartner für meine heutigen Fragen und Themen, die ich vorbereitet habe. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ich bereite mich ja gerade selbst auf einen Halbmarathon vor und bin aber auch davor schon die Jahre immer gelaufen, aber wirklich hobbymäßig. Das heißt auch ohne einen Plan und ohne auch das Wissen, was so ein Plan überhaupt bringen kann. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die so den Wunsch haben oder die Idee haben, hey, ich möchte mit Joggen anfangen, sei es um einfach ein bisschen Spaß in der Natur zu haben, für die Gesundheit und auch einfach fitter zu sein. Aber jetzt stellt sich da natürlich die Frage, wie fange ich richtig an? Und was würdest du da sagen, wie sollte so ein Laufanfänger-Trainingsplan idealerweise aussehen?
Also es kommt natürlich immer darauf an, wie sozusagen die körperliche Fitness, Konstitution und so weiter ist. Aber im Normalfall sollte der auf jeden Fall sehr, sehr niedrigschwellig anfangen. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil die meisten Leute sich halt sehr, sehr gerne ja, schnell reinstürzen und dann zu schnell zu viel machen und so ein bisschen in so eine Überlastung reinrutschen. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich immer für mich so Neujahrsvorsätze, wo dann Leute anfangen, die vielleicht auch früher schon mal gelaufen sind und dann eben sich vornehmen, okay, jetzt richtig, 1.1., dann hat man die erste Woche vielleicht noch frei und dann trainiert man halt 3, 4, 5, 6 Mal laufen von 0 Mal zuvor. Und weil man früher mal 10 Kilometer laufen konnte, fängt man vielleicht mit 5 Kilometern oder so an, läuft dann in der ersten Woche, weiß nicht, 15, 20 Kilometer und ist aber halt vielleicht Jahre davor nicht gelaufen. Dann kann es ganz schnell passieren, dass es einfach too much wird. Und das Problem daran ist so ein bisschen, dass unser Herz-Kreislauf-System unglaublich anpassungsfähig ist und sehr, sehr schnell Fortschritte macht. Das heißt, wir werden erstmal sogar noch besser. Wir bekommen vielleicht einmal Muskelkater nach dem Laufen, wenn wir es lange nicht gemacht haben. Aber dann ist es muskulär auch nicht mehr so super anstrengend. Die sind vielleicht müde, aber jetzt nicht so, dass man da ein krasses Feedback bekommt. Und eben Herz-Kreislauf-System, da gibt es sowas wie Muskelkater ja gar nicht. Das heißt, da werden wir erstmal einfach besser. Wir merken vielleicht, okay, auf einmal ist der Puls ein bisschen niedriger oder wir müssen nicht mehr ganz so viel schnaufen. Wir können ein bisschen schneller machen. Wir könnten theoretisch weiterlaufen. Und was aber eben sich nicht ganz so schnell anpasst, ist dann halt passive Strukturen. Das heißt, das sind Bänder, Sehnen, Knochen und Co. Und denen will man theoretisch mehr Zeit geben, sich an eine Belastung anzupassen. Und deshalb sollte man da ja deutlich niederschwelliger anfangen, als man es in den meisten Fällen denkt. Und der zweite Aspekt, den ich da auch noch sehen würde, ist so ein bisschen psychologisch motivational. Dass eben, wenn wir wieder an die Neujahrsvorsätze denken und ich schaffe es eben in der ersten Woche, in der ich frei habe, vielleicht 3, 4 Mal laufen zu gehen, dann gehe ich wieder arbeiten, habe vielleicht einen vollen Tag, dann geht ein Meeting länger und wenn ich dann halt irgendwie zu viele Einheiten habe, zu lange Einheiten habe, ist es wieder schwerer, das umzusetzen. Und da wissen wir inzwischen ja, dass das Wichtigste für Erfolg im Sport überhaupt und ob das jetzt Erfolg auf einem Wettkampflevel oder eben auf einem persönlichen Level ist, ist einfach eine gewisse Konsistenz, dass man es halt konstant durchziehen kann. Und das schafft man natürlich wesentlich einfacher, wenn ich mir halt am Anfang die Ziele kleiner stecke und sie sehr leicht erreichbar mache und mich dann mit der Zeit steigere.
Ja, kleine Zwischenschritte und eben für den individuellen Alltag passende Vorsätze oder eben Ziele setzen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wie du das auch schon gesagt hast. Und was ich da auch wichtig finde, weil du jetzt gesagt hast, man sollte eben dementsprechend langsam und klein beginnen, als sich gleich viel zu viel vorzunehmen. Und ich glaube, auch da ist vielleicht manchmal Social Media ein bisschen, ja, vielleicht demotivierend, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen kann es natürlich motivieren, dass man überhaupt erst anfängt mit dem Laufen, weil man sieht, hey, die und die Person bereitet sich jetzt vielleicht gerade auf einen Halbmarathon vor, irgendwie sieht das toll aus, das motiviert mich. Auf der anderen Seite besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man dann vielleicht sieht, hey, die läuft 10 Kilometer, die läuft 20 Kilometer, die läuft so schnell. Und dass man sich dann sehr schnell auch schlecht fühlt, weil man sich direkt vergleicht. Und das, ja, ist weder notwendig noch zielführend, weil die Person vielleicht schon seit 5 Jahren regelmäßig laufen geht und man selber fängt gerade erst an und da sind auch schon 2 Kilometer am Stück vielleicht eine ganz, ganz tolle Leistung. Das heißt, da sollte man auch wirklich so bei sich bleiben. Und du hast es jetzt auch schon angesprochen, Regeneration ist natürlich ganz wichtig, auch jetzt mit den passiven Strukturen, dass man da sich langsam nur steigert, um eben keine Verletzungen zu riskieren. Und was ja auch wichtig ist, ist Abwechslung, gerade wenn man jetzt eben auch andere Sportarten integrieren will. Wie findet man da jetzt eine gute Balance zwischen Laufen, zwischen Balance und auch anderen Trainingsformen? Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp?
Also keinen direkten Tipp, glaube ich, aber auch wahrscheinlich wieder ist ja für mich dann immer eher was erstmal wahrscheinlich irgendwie eine Logistik-Sache ist. Also du hast gerade das ganz cool gesagt, so individuell abhängig vom eigenen Tagesplan. Und dann, wenn ich halt was Neues integriere, wie zum Beispiel Laufen, dann würde ich halt erstmal versuchen, dem ein bisschen Zeit zu geben, bis ich das irgendwie gefestigt habe. Und vielleicht mache ich ja davor schon irgendwas anderes oder will noch was anderes dann hinzufügen. Und dann würde ich halt auch mich erst um das eine kümmern und dann mit der Zeit halt, wenn ich dann schon ein paar Wochen gelaufen bin und es fühlt sich so irgendwie ein bisschen runder an, dass ich dann vielleicht das nächste integriere und mir da eben so ein bisschen Zeit lasse. Und sonst, nur mir ist gerade noch so ein paar Sachen eingefallen noch bei dem, was du davor gesagt hast mit diesem Vergleichen. Und ja, das ist, also kenne ich von mir selber auch halt super krass. Natürlich, ich habe jetzt vor 2 Jahren angefangen zu laufen selber und bin irgendwie Mitte 30, hatte davor schon aus der Jugend irgendwie ziemlich starke Shinsplints und immer wenn ich irgendwas Läuferisches gemacht hatte, also so Schmerzen am Schienbein sind das oder so eine Knochenhautentzündung nennt man es manchmal auch oder mediales tibiales Stresssyndrom und hatte damit immer zu kämpfen, sobald ich irgendwas Läuferisches gemacht habe, was einfach über halt ja ein paar Meter im Endeffekt hinausgeht und war da selber einerseits immer zu ungeduldig. Und jetzt habe ich sozusagen eine ganze Weile mich da sehr geduldig gesteigert und merke aber trotzdem, dass ich mich halt dann mit Leuten vergleiche, die seit 10, 15 Jahren laufen, die vielleicht auch irgendwie schon Wettkampfniveau haben und dann muss man sich immer wieder erinnern und das ist auch sowas, was man nicht irgendwie, glaube ich, einmal wissen kann, so okay, es macht keinen Sinn, sondern ja, das ist einfach eine konstante Praxis, dass man immer wieder halt sich vor Augen führt, so okay, man muss halt schauen, wo ist man selber gestartet, wo steht man jetzt und dann ist ja eigentlich der Fortschritt, den man selber gemacht hat, der ist das wirklich Interessante und der ist ja auch das, warum man es macht. Und der Vergleich ist zwar manchmal vielleicht auch, kann auch Motivation sein, aber in den meisten Fällen ist es ja meistens, ja, vergleicht man sich halt mit Leuten, die irgendwie andere Voraussetzungen haben. Und dann macht er nicht ganz so viel Sinn.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, gerade beim Thema Vergleichen ist immer wichtig, dass man so das Gesamtpaket sich anschaut. Also man vergleicht sich halt oft nur mit einem bestimmten Punkt, wo die andere Person dann besser ist, dann fühlt man sich schlecht. Aber wenn man sich so das Gesamtpaket anschaut, wie du jetzt gesagt hast, was habe ich für Voraussetzungen, warum habe ich zum Beispiel vielleicht Schwierigkeiten, mich schneller im Laufen zu steigern als andere. Wenn man sich das halt anschaut, dann hilft es schon mal enorm, finde ich. Und Voll. Ja, das sollte man sich halt dann immer wieder selbst so als Reminder setzen. Und Krafttraining ist ja, also wie soll ich sagen, jeder Sport ist gut und man sollte immer das machen, was einem Spaß macht, weil dann bleibt man auch dran. Aber ich denke, wir beide vor allem sind uns einig, wenn wir sagen, Krafttraining ist so gesehen eigentlich für jeden sinnvoll, egal welches Alter, egal welches Geschlecht. Und es ist empfehlenswert, dass jeder es irgendwie in einem bestimmten Maße integriert. Wie ist es jetzt speziell bei Läufern? Weil ich kenne jetzt viele Läufer, die eben auch das im Wettkampfniveau machen und da wird das Krafttraining eher vernachlässigt, weil die sich natürlich auf das Laufen fokussieren. Ich merke es jetzt auch selber bei der Vorbereitung auf den Halbmarathon, man muss schon irgendwie Prioritäten setzen, weil wenn man dann ein bestimmtes Laufpensum pro Woche hat, dann ist es gar nicht mehr so einfach, das Krafttraining noch zu integrieren. Gerade jetzt Beintraining, weil sich dann ja irgendwie die Trainingseinheiten gegenseitig so ein bisschen behindern. Aber was würdest du sagen, wie sinnvoll ist gezieltes Krafttraining, vor allem jetzt eben im Zusammenhang mit dem Thema Laufen?
Also grundsätzlich unglaublich sinnvoll. Und wie du gerade schon gesagt hast, ne, theoretisch sollte jede Person Krafttraining machen in irgendeiner Form. Und wie es aussehen kann, wie oft, wie viel davon, das kann sich sehr, sehr stark unterscheiden. Aber einfach der gesundheitliche Benefit von Krafttraining ist krass und wir wissen ja noch nicht mal gar nicht alles, was es tut, sondern wir finden eigentlich immer neue Benefits und finden immer mehr Personengruppen, für die es Sinn macht, wo man früher auch vielleicht vorsichtig war, und inzwischen empfiehlt man Schwangeren ganz klar, sollten Krafttraining machen, inzwischen empfiehlt man älteren Menschen ganz klar, die sollten auf jeden Fall Krafttraining machen, und auch irgendwie viele Erkrankungen, wo man gesagt hätte, da muss man vorsichtig sein, ist inzwischen bei fast jeder zeigt sich eigentlich, okay, Krafttraining macht irgendwie Sinn. Und Läufer und Läuferinnen haben da natürlich eine bisschen besondere Situation, gerade weil die Trainingsinhalte schon so ein bisschen konkurrieren, wie du gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, wie viele Krafttrainings hattest du vor der Marathonvorbereitung? So viermal die Woche oder sowas?
Ja,
oder?
Ja, schon. Ja.
Also, und das ist dann natürlich, ne, wenn man jetzt einen Halbmarathon laufen will und den dann auch so laufen will, dass es halt nicht ums Überleben geht, sondern dass man sagt, okay, ich fühle mich gut dabei, dann sollte man ja wahrscheinlich schon so dreimal die Woche aufwärts laufen, oder das macht es halt angenehmer. Und dann, wenn man ja allein rechnerisch, ne, dreimal die Woche laufen, viermal Krafttraining, da wird es halt schon wieder organisatorisch, logistisch, zeittechnisch schwierig. Und wie du sagst, Beintraining ist natürlich was, wo die Beine gerade bei so einem Longrun schon auch mal müde sind, oder ein Intervalltraining, man die auch mal spürt, und natürlich beim Krafttraining auch. Und dann müssten wir jetzt so ein kleines bisschen unterscheiden zwischen eben Wettkampflaufen, ambitioniert laufen, und Gesundheitssport. Und im Gesundheitssport würde ich sagen, da wären mir sowas wie müde Beine relativ egal, weil im Endeffekt, ich habe nicht wirklich einen Nachteil, wenn ich mit müden Beinen Krafttraining mache oder wenn ich mit müden Beinen vom Krafttraining laufen gehe, sondern das wird trotzdem noch ziemlich gut funktionieren und ich werde vielleicht mal in der Performance ein kleines bisschen schlechter sein. Aber so über einen langen Zeitraum gesehen, werde ich mich trotzdem in beidem sehr, sehr gut steigern können und werde sehr gute Fortschritte machen. Und gerade wenn wir dann an sowas wie einen Halbmarathon denken und ich dann sage, okay, ich habe eh ein steigerndes Laufvolumen, also mache von Woche zu Woche ein kleines bisschen mehr. Und dann mache ich ja meistens nochmal vor dem Wettkampf so ein bisschen so eine Entspannungs-Entlastungsphase, um dann am Wettkampf mit halt frischen Beinen dazustehen. Und wenn ich da dann sozusagen mit dem Krafttraining das ähnlich mache, dass ich da auch eine Entlastung habe, dann wäre das auch nicht schlimm, wenn ich im Training sozusagen viel Ermüdung anhäufe und häufiger mal das Gefühl habe, okay, meine Beine sind echt schlapp. Das heißt, das ist nicht unbedingt negativ. Und wenn wir dann in Richtung Wettkampf, ambitionierter Sport, Hobbysport gehen, dann müsste man halt sagen, okay, was ist einem wichtig? Ne? Und wenn ich dann sage, okay, Laufperformance ist das Ultimative, dann würde ich schauen, dass das Krafttraining die Lauftrainings nicht unbedingt negativ beeinflusst, weil da kann es dann halt sein, die 2, 3 oder paar Prozent, die ich mehr raushole, wenn ich keine müden Beine habe, die geben mir einfach dann einen besseren Trainingsreiz. Und da will ich sozusagen nicht Gefahr laufen, dass ich halt meine Lauftrainings oder zumindest meine wichtigsten Einheiten versaue, indem ich halt schwere Beine habe. Und das kann ich aber auch ganz gut machen, einfach indem, wie ich Krafttraining im Trainingsplan platziere und dann, was ich im Krafttraining mache, einerseits übungstechnisch, andererseits auch so die Belastungsparameter, also wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und Co., kann ich dann relativ hohen Einfluss darauf haben, wie sich das eben akut auf die Ermüdung auswirkt und dann auch eben auf meine Leistung im Lauftraining. Und dann würden trotzdem die meisten LäuferInnen da sehr stark von profitieren, also auch die ambitionierten Wettkampfathleten, wenn sie Krafttraining machen, weil es da einfach inzwischen reihenweise Studien gibt. Wer Krafttraining macht, hat sozusagen einerseits eine Verbesserung der Laufökonomie, also das heißt, man verbraucht weniger Energie für das gleiche Tempo und heißt, entweder kann ich das Tempo länger durchhalten oder ich kann dann halt ein bisschen schneller laufen mit der gleichen Energie. Und das ist was, was man sozusagen immer anstrebt im Laufen, die Laufökonomie zu verbessern. Und dafür ist Krafttraining einer der wichtigsten Player. Und dann potenziell noch ein Einfluss auf Verletzungswahrscheinlichkeit und einfach so Widerstandsfähigkeit. Die ist in den Studien nicht ganz so eindeutig gezeigt. Aber da glaube ich, dass einfach auch Studiendesigns das nicht so gut zeigen können, weil die Benefits von Krafttraining, die ich da bekomme, die bekomme ich halt eher über Monate und Jahre. Also gerade, dass Sehnen widerstandsfähiger werden, dass einfach der Körper insgesamt widerstandsfähiger wird und sich und länger sozusagen so eine Belastung wie halt hartes Lauftraining aushalten kann. Und wenn ich jetzt irgendwie eine 8, 10, 12 Wochen Studie habe, dann wird die diese Anpassung einfach nicht so gut abbilden. Und daher vermute ich, dass da eben so ein kleines bisschen in der Studienlage das noch nicht so gut dargestellt ist. Aber eigentlich eben Krafttraining auch für die Verletzungswahrscheinlichkeit einen positiven Benefit hat. Und daher ja für eigentlich jeden Läufer, jede Läuferin eine sinnvolle Sache ist.
Ja, spannend. Und gibt es da jetzt bestimmte Übungen, die eben sinnvoll sind, zum einen zur Verbesserung der Laufökonomie, wie du es angesprochen hast, und aber eben auch zur Verletzungsprävention?
Also was ja Läufer und Läuferinnen gerne machen, viel ist sowas wie so Stabi-Training, Core-Training. Und das ist alles wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, sondern wichtiger wäre ein solides, ganz normales Unterkörperkrafttraining, wo ich irgendwas habe, wo ich sowohl die Oberschenkelvorderseite als auch Oberschenkelhinterseite und Gesäß trainiere. Also so wie du es eigentlich auch schon immer propagierst, dass man halt irgendwie Kniebeugen, Ausfallschritte in der Art macht, wo das Knie sich beugt und ich mehr die Vorderseite wahrscheinlich trainiere und dann eben irgend sowas habe wie Kreuzheben, einbeiniges Kreuzheben, wo ich mehr die Hinterseite trainiere und mehr die Hüfte sich beugt. Und die zwei wären einmal super wichtig, also das abzudecken. Und dann der andere Aspekt wäre gezieltes Wadentraining, weil die Wade einfach einer der Hauptspieler ist beim Laufen. Und dort hätten wir sowohl Performance-Benefits als auch dann über die Achillessehne auch ziemlich sicher verletzungspräventive Mechanismen und auch noch über sowas wie die Soleus-Muskulatur, also das ist so der Teil des Wadenmuskels, der so um die Achillessehne drumherum liegt, der bekommt beim Laufen super viel Kraft ab und hat einen hohen Anteil an der Laufbewegung und auch einen hohen Anteil an der Fußstabilität. Das heißt, den zum Beispiel zu trainieren, sollte eigentlich für alle Läufer und Läuferinnen ziemlich ein non-negotiable sein. Also das sollte jeder machen. Und da ist es dann aber auch wieder wichtig, wie mache ich es? Weil das wäre dann auch wieder was so ja nächster Fehler wäre, den viele LäuferInnen machen, dass sie halt eher hohes Volumen, eher hohe Wiederholungszahlen, eher wenig Gewicht, weil sie so ein bisschen Angst haben vor Muskeln, Angst haben vor Masse und auch so diese Denkweise, okay, ich bin ein Ausdauersportler oder eine Ausdauersportlerin und muss jetzt Kraftausdauer trainieren. Und das ist so ein bisschen ja, ein Missverständnis vielleicht.
Ein Irrglaube.
Ein Irrglaube, so vielleicht. Ja. Besseres Wort.
Okay. Ja, und du hast jetzt schon angesprochen, viele machen Stabi-Training, Rumpftraining, was aber gar nicht unbedingt so notwendig ist. Vielleicht kannst du uns erstmal über diese verschiedenen Begriffe aufklären. Es gibt ja Core-Stabilität, das ist gleichzusetzen wie die deutsche Rumpfstabilität, würde ich jetzt mal sagen. Stabi-Training, was ist das alles? Wie kann man das einordnen? Und wie würdest du die Wichtigkeit einschätzen, wenn du jetzt schon sagst, es ist gar nicht so wichtig, wie viele denken?
Ja, Also einordnen kann ich es dir auch nicht, weil ich weiß es auch nicht, was es ist, weil es einfach keine eindeutigen Definitionen gibt. Und ich finde es immer ganz spannend, wie dann in so manchen Laufplänen irgendwie steht halt ja 20 Minuten Stabi-Training und dann vielleicht ist da noch irgendwie ein Video mit ein paar Planks dabei und sonst ist es aber auch so ja der eigenen Vorstellung überlassen, sehr, sehr häufig. Und in den meisten Fällen wäre eben sowas wie Rumpftraining darunter zu verstehen und eben häufig sowas wie Planks, vielleicht noch sowas wie eine Glute Bridge oder eine Hüftbrücke, also wo man so ein bisschen so Gesäß, hintere Oberschenkel trainieren kann, meist mit dem eigenen Körpergewicht. Dann eventuell noch sowas, wo wir so über Beinachsenstabilität reden, manchmal noch so Balanceübungen oder sowas. Und das wäre dann wieder, je nachdem, wen man da fragt, würde sowas dazugehören oder nicht. Und dann die Wichtigkeit davon ist eben einerseits daher gekommen, dass man halt gesagt hat, okay, die Rumpfmuskeln müssen irgendwie die Haltung stabilisieren und wenn man länger läuft, dann müssen die das länger machen, was auch korrekt ist. Aber das trainiert man halt eigentlich am besten, indem man läuft und indem man halt eine sinnvolle Laufprogression hat. Das heißt, so wie du jetzt über deinen Halbmarathon-Trainingsplan nicht versucht hast, in Woche 3 anzufangen, 18 Kilometer zu laufen, weil über 18 Kilometer hättest du definitiv wahrscheinlich keine schöne Laufform aufrechterhalten können. Du hättest sie irgendwie geschafft, wahrscheinlich in Woche 3, weil du davor schon mal irgendwie, weiß nicht, 5 oder 10 Kilometer gelaufen bist. Das heißt, überlebt hättest du es. Es hätte halt nicht so gut ausgesehen und sich nicht so gut angefühlt. Und deshalb fängt man dann halt an, man ist bei, weiß nicht, weniger Kilometern und dann packt man halt 1 oder 2 ab und zu drauf und gibt dem Körper Zeit, das zu lernen und sich anzupassen. Und das wäre dann eben schon sehr spezifisches Training, weil ich im Endeffekt das trainiere, was ich nachher machen will. Und wenn ich dann noch dazu eben einerseits so lockere Läufe habe, die ich halt sehr, sehr langsam mache, wo ich viel Zeit auf den Füßen verbringe und andererseits schnellere Sachen mache, wie mal Intervalle oder mal ein Tempolauf, Fahrtspiel, dann würde ich dabei die Muskeln ja wieder auf eine andere Art und Weise fordern, weil es intensiver ist und ich vielleicht größeren Kräften widerstehen muss und hätte dann den Aspekt auch noch abgedeckt. Und die Idee, dass mich irgendwie eine 30 Sekunden Unterarmstütz gut vorbereitet auf einen 1,5 bis vielleicht 2 Stunden Halbmarathon. Das ist halt so, ja, die Muskeln arbeiten und die arbeiten auch beim Laufen, aber es ist halt komplett was anderes und komplett eine andere Belastung. Und gleichzeitig wurde Stabi-Training halt dann oft so gemacht, so ja, eben, man macht halt immer die gleichen Übungen auf fast immer die gleiche Art und Weise mit kaum Steigerung. Und dann kann ich es mir halt theoretisch auch sparen. Oder, was ich immer sage, also so ein Unterarmstütz ist nichts Schlechtes und für mich bedeutet Training immer, ich denke immer an Opportunitätskosten. Also immer, wenn ich mich für eine Sache entscheide und ich mache jetzt Stabi-Training und Planks, dann hätte ich halt stattdessen auch was anderes machen können. Und wenn ich was anderes hätte, was einfach wesentlich besser, wesentlich effektiver ist und ich die gleiche Zeit hätte besser einsetzen können, dann machen meiner Meinung nach halt Planks und Stabi-Training in dem Fall nicht so viel Sinn, weil die meisten HörerInnen, die hier zuhören, sind wahrscheinlich zeitlimitiert und sind keine Profiathleten, die noch ein Stabi-Training anhängen können, dann ihr Krafttraining unterbringen, dann ihre Laufkilometer und sondern meistens ist ja eher so, okay, man würde am liebsten vielleicht noch mehr Zeit haben, um mehr Laufkilometer zu sammeln, dann würde man vielleicht gerne noch das Krafttraining unterbringen und dann ist man entweder zeitlimitiert oder regenerationslimitiert, dass man halt sagt, okay, wahrscheinlich von mehr Training kann ich mich nicht erholen oder ich kann es einfach nicht unterbringen und dann will ich natürlich möglichst effizient und effektiv trainieren und ja, da wäre für mich halt Stabi-Training dann nicht unbedingt dabei.
Ja, ich denke auch, die meisten haben, also wahrscheinlich ist im Durchschnitt so, dass die meisten eher 45 bis 60 Minuten Zeit haben im Training. Und ich finde es dann auch manchmal schade oder auch schwierig. Man kann ja nicht einfach wildfremde Menschen ansprechen, aber wenn man im Fitnessstudio manchmal so sieht, was manche trainieren und man hört es ja dann immer, ja, ich gehe ja regelmäßig trainieren, aber es passiert nichts. Und man sieht halt leider manchmal, dass einfach die falschen Übungen ausgewählt werden oder dass die Übungen falsch ausgeführt werden und dass die Leute sich deutlich einfacher machen könnten. Deswegen sage ich auch immer, es lohnt sich so sehr, einfach vielleicht ein bisschen Geld in Personal Training zu investieren. Es hat jetzt auch eine Freundin von mir letztens erzählt, sie war vor ein paar Jahren schon im Fitnessstudio. Es hat ihr gar keinen Spaß gemacht, weil sie nicht wusste, was sie machen soll. Sie wusste nicht, welche Übungen, sie wusste bei den Übungen nicht, was sie machen soll, also ist sie irgendwann nicht mehr gegangen. Dann hat sie halt ganz viele Homeworkouts gemacht, bis sie auch irgendwann verstanden hat, dass das halt eigentlich eher Ausdauer ist und nicht Krafttraining in dem Sinne, wie man es eigentlich machen kann und machen sollte. Und dann hat sie sich eben ein paar Personal-Trainer-Stunden geleistet und jetzt macht es ihr richtig Spaß, weil sie einfach weiß, wo sie hin muss, welche Übung, wie die Übung funktioniert und da auch viel mehr Selbstbewusstsein hat, was halt, glaube ich, gerade nochmal bei Frauen mehr ein Thema ist im Fitness, wenn dann 80% Männer um einen herum sind, die vielleicht auch noch super schwer heben und dann kommt man da als Frau und weiß gar nicht genau, was man machen soll. Also ja, kann ich immer wieder nur wiederholen, dass ich das sehr empfehlen kann.
Voll. Und ich meine, da hast du ja eh schon einen mega coolen Job in der Vergangenheit geleistet, weil du, glaube ich, immer, wenn ich es sehe, gefühlt propagierst, okay, man muss es auch mal ein bisschen schwerer machen, man muss auch mal häufiger das Gleiche machen. Und die Miniband-Übung alleine tut es halt wahrscheinlich nicht, sondern irgendwie eine Kniebeuge und ein Kreuzheben machen dann schon auch Sinn. Und aber ja, wie du sagst, ich verstehe es ja auch, also ich kann es nur verstehen, wenn eine Frau keinen Bock auf Fitnessstudio hat. Also wenn ich in so klassischen Studios bin und dann sehe auch wieder halt dann Männer irgendwie sich verhalten um Frauen rum, ist halt schwierig. Und wenn man da nicht schon selbstbewusst ist, dann ist es jetzt nicht die einladendste Umgebung und dann eben nicht weiß, was man da tut. Dann kann ich nur verstehen, wenn man sich da schwer tut, dann vielleicht auch eher in den Freihandelbereich oder Kurzhandelbereich zu gehen. Und da macht es natürlich unglaublich viel Sinn, sich ja entweder professionelle Hilfe zu holen oder halt dann, wenn man da mit Wissen schon hinkommt und dann natürlich weiß, was man tut, kann man ja auch wesentlich selbstbewusster sein. Beziehungsweise das ist ja auch so für mich immer einer der coolsten Aspekte an Krafttraining, dass ich halt im Vergleich zu manchen anderen Sportarten, die halt ein bisschen chaotischer und komplexer sind, wenn im Fußball, da ist meine Leistung so ein bisschen abhängig von der Mannschaft, von den Gegnern, von tausend Bedingungen. Und im Krafttraining werde ich aber ziemlich schnell Erfolg haben, wenn ich anfange, weil ich halt mehr Wiederholungen machen kann, mehr Gewicht machen kann und da ja so quantifizierbar sofort ein Feedback bekomme. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann habe ich halt auch super schnell Erfolgserlebnisse. Und ich werde ja nicht irgendwie nach ein paar Trainings sehen, dass mein Körper sich verändert. Und das heißt, darauf sich zu fokussieren, da werden viele Leute wieder aufgeben. Und wenn ich dann aber sehe, hey, ich mache jetzt irgendwie Kniebeugen, ich mache die jetzt seit ein paar Wochen und ich konnte jedes Mal entweder sie ein bisschen schwerer machen, ein bisschen mehr machen, ich habe mich besser gefühlt, konnte ein bisschen weiter runtergehen. Da gibt es immer irgendwas Messbares, was mir zeigt, hey, meine Arbeit hat Erfolg oder trägt Früchte. Und das finde ich natürlich auch super cool. Und das ist beim Laufen relativ ähnlich, weil ich dort halt auch häufig ziemlich schnell Erfolg habe und es halt an Zahlen sichtbar machen kann, weil ich schneller laufen kann, weiterlaufen kann, entspannter laufen kann etc. Und sich da auf diesen Prozess zu fokussieren, ist natürlich für Langfristigkeit extrem wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so ein Lauftagebuch und das ist schon sehr motivierend, wenn man da so sieht, wie man eben angefangen hat und wie sich das alles entwickeln kann innerhalb von ein paar Monaten. Wir haben jetzt vorhin schon kurz drüber gesprochen. Gibt es denn noch weitere Übungen oder Möglichkeiten, wie wir unsere Fuß- und Sprunggelenksstabilität gezielt verbessern können, was ja doch beim Laufen sehr, sehr wichtig ist?
Also gibt mehrere. Also einmal auch wieder Laufen selber ist einfach, man trainiert auch Fuß- und Sprunggelenksstabilität. Und vor allem dann natürlich auch, wenn ich mal irgendwie einen Waldweg laufe oder sowas, ne, wo ich auch mal über eine Wurzel laufe. Und früher, wenn man zum Beispiel so eine Laufanalyse im Schuhladen gemacht hätte, dann hätten immer die Verkäufer und Verkäuferinnen hätten immer sowas gesagt wie, ihr Fuß pruniert aber stark. Also der macht so diese Bewegung nach innen, wo das Fußgewölbe sich absenkt oder knickt ab, würde dann vielleicht sogar gesagt werden. Und das ist eigentlich eine vollkommen natürliche Bewegung, von der man auch weiß, die ist nicht problematisch, die sollte der Fuß eigentlich sogar können. Und wenn wir eben über Stock und Stein laufen, dann haben wir halt sowohl die Bewegung nach außen, was die Supination wäre, oder nach innen Pronation, einfach ein bisschen häufiger. Und sich der auszusetzen macht einerseits Sinn, aber halt dann in einem Tempo, das jetzt nicht an meinem Limit ist. Also dann will ich nicht vielleicht das gleiche Tempo laufen, wie ich es im Flachen laufen würde, sondern ein bisschen entspannter, dass ich das kontrollieren kann. Also ich kann das einfach mit Laufen auch ganz gut trainieren und dann halt verschiedene Herausforderungen im Laufen. Und wenn wir dann wieder über explizites Training dafür sprechen, Krafttraining und Co., dann definitiv ist halt Wadenheben die Nummer 1 Übung, die eigentlich in jedem Trainingsplan drin sein sollte und dann auch schwer. Und was man da dann auch noch machen könnte, wäre so isometrisches Training für die Wade oder eben Wadenheben isometrisch. Und isometrisch heißt dann nichts anderes als gehalten. Also ein Plank ist zum Beispiel eine isometrische Übung. Und im Wadenheben könnte das zum Beispiel so aussehen, dass ich ganz nach oben auf meine Zehenspitzen gehe und dort die Position einfach nur halte. Und dann gibt es zum Beispiel Varianten, sagen wir, ich habe eine Wadenhebemaschine und ich mache da so viel Gewicht drauf, dass ich sie eigentlich nicht bewegen kann und stelle sie so ein, dass ich sozusagen auf meine Zehenspitzen gehen muss und dann vielleicht die Schulterpolster oder was auch immer gerade so berühren kann. Und dann versuche ich jetzt, dieses maximale Gewicht anzuheben, aber kann es eigentlich nicht. Mhm. Und das wäre sozusagen eine Form, wo ich jetzt versuche, einen unüberwindbaren Widerstand zu bewegen. Ein Pendant dazu wäre vielleicht, ich lehne mich gegen die Wand und versuche, die Wand wegzuschieben. Und dabei kann ich sehr, sehr viel Kraft erzeugen und sehr, sehr viele Muskelfasern werden versuchen, zusammenzuarbeiten. Also ich kriege einen hohen Anteil des Muskels angesteuert. Aber die Belastung ist relativ gering im Sinne von, weil keine Bewegung stattfindet für die Gelenke. Und da würde ich dann zum Beispiel für 3 bis 5 Sekunden gegen diesen Widerstand drücken und würde das auch nicht mit 100% direkt starten, sondern mich da auch ein bisschen rantasten, weil es für die meisten Leute wahrscheinlich was Ungewohntes ist. Und kann aber darüber einerseits einen hohen Einfluss auf wieder passiven Bewegungsapparat haben, dann wahrscheinlich auch wieder auf Kraft. Und da gibt es zum Beispiel dann auch ein paar Studien, die zeigen, alleine durch diese eine Übung kann ich meine Laufökonomie ein bisschen steigern und wahrscheinlich eben auch verletzungspräventiven Effekt erzielen. Und daher wären so ein paar Varianten dann von Wadenheben und Wadentraining wahrscheinlich auch sinnvoll. Und das hätte ich sozusagen ja eigentlich in jedem Läuferprogramm irgendwie drin. Und dann der zweite große Punkt wären für mich Sprünge und plyometrische Übungen, weil ich hier im Endeffekt auch auf eine relativ kontrollierte Art und Weise hohe Belastungen erzeugen kann und dadurch meinen Körper auf diese hohen Belastungen vorbereiten kann. Und das wäre dann zum Beispiel sowas, dass ich auf einem Fuß, wenn ich auf einem Fuß von rechts nach links springe, dann habe ich, wenn ich nach rechts springe mit meinem rechten Fuß, also nach außen, dann würde der Fuß beim nach außen springen ja auch gern so eine nach außen Rollbewegung machen. Also sowas, wie man vielleicht, wenn man umknicken würde. Und wenn ich dann in diesem Sprung dem widerstehen kann, dann trainiere ich das natürlich auch, wenn ich eben mal beim Laufen vielleicht umknicken würde, dass ich das auch besser aushalten kann und besser tolerieren kann. Und andersrum, wenn ich nach innen springe, dann habe ich diese Pronierbewegung oder eben das Fußgewölbe, das sich absenkt. Und auch das lerne ich dann zu tolerieren. Und die Idee, das mit Sprüngen zu machen, basiert darauf, dass ich, wenn ich halt laufen gehe und dann vielleicht sagen wir mal, du bist eine Stunde unterwegs und umknicken tust du dann ja, wenn dann eher halt in Minute 50 als in Minute 5, weil du da dann vielleicht schon müde bist. Und das heißt, durch die Sprünge will ich einfach Belastungen erzeugen, die höher sind als beim Laufen, aber ich mache sie in einem sehr kontrollierten Setting. Also das wäre bei mir zum Beispiel entweder vor einem Lauf im Rahmen von einem, zum Beispiel von einem Warm-up oder auch im Warm-up von einem Krafttraining würde ich sowas häufig einbauen. Und dann mache ich das in relativ niedrigen Wiederholungszahlen. Und da gäbe es dann eben ganz verschiedene Varianten von Sprüngen, die verschiedene Dinge vorbereiten. Also wenn ich eher Knieschmerzen habe, wären es vielleicht eher Sprünge und Landungen nach vorne, wo ich dann über die Knie auch Last abfangen muss. Wenn es eher um die Fußgelenksstabilität geht, wäre es viel, wo ich irgendwie zur Seite springe. Das könnte auch erstmal mit beiden Beinen sein und wo ich halt sage, okay, ich fange an vielleicht mit sowas wie einem Pogo-Sprung, was im Endeffekt sowas ist wie Seilspringen ohne Seil, also wo ich einfach aus dem Sprunggelenk nur springe und was auch allgemein eine gute Laufvorbereitung sein kann oder eben um ans Laufen hinzuführen. Und dann könnte ich die zum Beispiel machen, wo ich einfach ein kleines bisschen, also ein paar Zentimeter rechts und links im Wechsel springe. Und dann habe ich auch diese seitliche Belastung erstmal. Und dann könnte ich das irgendwann ein bisschen größer machen, dann einbeinig und könnte mich da sozusagen in der Belastung auch langsam steigern. Und die eben Anzahl und Dauer würde ich da gar nicht so sehr steigern, weil ich muss davon nicht sehr viel machen, sondern ich will im Endeffekt nur dafür sorgen, und das wäre ähnlich wie beim Krafttraining, wo ich ja vorher gesagt habe, ich will nicht unbedingt Kraftausdauertraining machen, sondern ich will eher sorgen, dass die maximalen Kräfte, die mein Körper aushalten kann, dass die höher sind und dann das Laufen, was dann ein prozentualer Anteil dessen ist. Also ich vielleicht dann, keine Ahnung, normalerweise, wenn du irgendwie 100 Kilo bewegen kannst und Laufen davon 50% ausmacht, ist es eine recht hohe Belastung. Und wenn du 150 Kilo bewegen kannst, dann sind die 50 Kilo halt eine wesentlich kleinere Beanspruchung für dich. Und du kannst sie länger ertragen, länger aushalten. Und die werden vielleicht nie Probleme erzeugen. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Mhm. Ja, sehr interessant. Gibt es auf jeden Fall in meinem Trainingsplan auch noch ein paar Anpassungsmöglichkeiten. du hattest jetzt vorhin schon angesprochen, dass eben gerade so Basic-Übungen, nenne ich es jetzt mal, wie Kniebeugen und Kreuzheben auf jeden Fall Sinn machen. Für wen oder wann würde es jetzt Sinn machen, diese Übungen einseitig zu machen? Diese Varianten gibt es ja auch.
Ja, also ganz grundlegend würde ich jemand, der sozusagen zweimal die Woche trainiert, würde ich in den meisten Fällen ein Ganzkörpertraining machen und da würden sie sozusagen für den Oberkörper was Ziehendes und was Drückendes jeweils machen und für den Unterkörper eben einmal was Hüftdominantes, also eher Hüftbeugendes, eher hintere Oberschenkel beanspruchendes, einmal was Kniedominantes, eher Kniebeugendes und eher Oberschenkelvorderseite beanspruchendes. Und dann wäre sozusagen der eine Tag vielleicht sowas wie ein rumänisches Kreuzheben, was beidbeinig ist. Und der andere Tag, den würde ich dann einfach einbeinig machen. Und beim Kniebeugenden genauso, dass ich halt einmal irgendwie eine beidbeinige kniebeugende Variante machen würde und einmal irgendwie einen Ausfallschritt, einen Step-Up, irgendwas eher einbeiniges. Und so hätte ich sozusagen mit zwei Trainings so ziemlich alles abgedeckt. Und das wäre so meine favorisierte Herangehensweise, die einfach so für die allermeisten Fälle irgendwie passt. Und warum will ich das machen? Weil eben beide Dinge bringen mir Vor- und Nachteile. Beidbeinige Übungen kann ich ein bisschen schwerer beladen, das heißt, da kann ich mehr Kraft erzeugen. Und Einbeinige haben meistens eben ein bisschen eine Instabilität, weil ich oft halt auch noch einen Balanceaspekt dazu habe. Und dann kann ich die oft nicht ganz so schwer machen, kann meine Kraft vielleicht nicht ganz so gut damit trainieren. Das kann ich dann auch durch Übungsanpassungen, dass ich mich vielleicht zum Beispiel irgendwo festhalte und so eine Balancehilfe habe, manchmal ausgleichen. Aber im Endeffekt geben mir eben beide dann Vor- und Nachteile, weil ich zum Beispiel bei was Einbeinigem eventuell meine Adduktoren und Abduktoren, also bei den Innenseite und Außenseite ein bisschen mehr mit dabei habe, dann sowas wie hüftstabilisierende Muskulatur, also gerade wenn wir so über Gesäßmuskulatur reden, dann haben wir einmal einen sehr, sehr großen Anteil, der halt vor allem für die Hüftstreckung zuständig ist, aber dann halt auch eine wichtige Funktion der Gesäßmuskulatur ist halt die Stabilisierung des Beckens und dass unser Becken nicht zu einer Seite abkippt, wenn wir laufen oder wenn wir gehen. Und das kann ich dann halt mit einbeinigen Übungen meistens ein bisschen besser trainieren, ohne dass ich sehr gezielt trainieren muss.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte? Dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Weil das wäre auch wieder was, wo viele Leute eben, die mit so Minibands trainieren oder so eine Abduktion am Kabelzug, ist ja so eine klassische Gesäßübung. Und das kann auch Sinn machen, die sehr isoliert zu trainieren, aber wenn ich eben ein gutes, ausgeglichenes Training habe, dann muss ich die meistens nicht unbedingt noch so isoliert trainieren, sondern dann habe ich die halt damit schon abgedeckt und das wären meistens dann so einbeinige Übungen.
Mhm. Und du hast jetzt schon angesprochen, du würdest eben auch eine drückende, eine ziehende Übung für den Oberkörper machen. Jetzt denken sich natürlich viele beim Thema Oberkörper, ja, das brauche ich ja beim Laufen nicht. Den muss ich ja gar nicht trainieren, kann ich mir Zeit sparen, den lasse ich weg. Aber die Haltung und auch die Armbewegung hat ja doch einen sehr, sehr großen Einfluss. Ich bin jetzt letzte Woche auch einmal mit meinem Lauftrainer laufen gewesen und der meinte, er war ganz begeistert von meiner Armbewegung, was ich natürlich ganz gut fand, dass ich da nicht mehr so viel verändern muss, sondern er eigentlich alles gut fand. Warum genau spielt der Oberkörper auch eine wichtige Rolle? Warum sollten Läuferinnen den auch nicht vernachlässigen? Und welche Auswirkungen kann eine schlechte Oberkörperhaltung auch auf die Leistung dann haben?
Also da muss man jetzt auch wieder so ein bisschen unterscheiden. Haben wir Gesundheitssportler oder ganz normale Menschen, dann würde ich sagen, die Benefits davon, den Oberkörper zu trainieren, sind sowieso so viel größer, als dass es mir jetzt potenziell irgendwelche Nachteile gibt. Und in den meisten Fällen, wenn ich irgendwie 1-2 Kilo mehr Muskelmasse habe, dann ist das potenziell auch leistungsfördernd und nicht unbedingt schädlich, weil ich schwerer bin. Das sieht man auch in den ganzen Ausdauersportarten, dass es immer mehr schwerere Athleten und Athletinnen gibt, also die jetzt nicht unbedingt so dieses, wenn wir uns so Tour de France früher anschauen, also Fahrradrennen oder so, wo alle halt wirklich sehr abgemagert waren und auch versucht haben, so wenig wie möglich zu wiegen, also gerade die Bergfahrer. Und das geht heute ein bisschen in eine andere Richtung, also dass es da auch mehr Körpertypen gibt, weil ich halt mit mehr Masse häufig auch mehr Power generieren kann und das auch im Laufen oft eine sinnvolle Sache ist. Und da tatsächlich eben der Oberkörper auch nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, wenn ich da ein bisschen Muskelmasse habe. Aber die Kraft oder die reine Oberkörperkraft, die ist im Laufen nicht so wichtig. Und da brauche ich nicht wirklich viel. Und wenn ich jetzt jemanden hätte, der irgendwie auf einem sehr hohen Wettkampfniveau ist, dann würde ich auch sagen, ja, vielleicht spare ich mir das Oberkörpertraining oder reduziere es auf ein Minimum oder habe es vielleicht nur in der Off-Season, also aus gesundheitlichen Gründen und eben um einfach ja den Körper ausbalanciert zu trainieren und nicht sozusagen einen Aspekt vollkommen verkümmern zu lassen und zu vernachlässigen. Also da würde ich auch mit Spitzenathleten und Athletinnen ein gewisses Grundpensum machen. Auch wenn das dann in einer direkten Wettkampfvorbereitung vielleicht mal komplett rausfällt. Aber sonst ist da Kraft im Oberkörper gar nicht so wichtig, sondern was halt eher wichtig ist, dass ich zum Beispiel die Fähigkeit habe, meinen Brustkorb zu rotieren. Weil die Armbewegung ist ja eigentlich nur eine Folge oder so ein bisschen ist die Gegenbewegung zu dem, was die Beine machen. Und es gibt auch Leute, die haben kaum Armbewegung, da sind die Arme eher fest an der Seite, aber der Oberkörper rotiert trotzdem und das ist eigentlich das, was ich haben will und das kann auch gut funktionieren. Und da gilt so ein bisschen, ein schöner Laufstil schützt einen nicht vor Verletzungen und ein hässlicher Laufstil muss nicht unbedingt bedeuten, dass jemand eine höhere Verletzungsgefahr hat oder auch, dass jemand ineffizienter läuft, sondern da gibt es brutale Unterschiede von Person zu Person und es gibt so ein paar Marker eben, die scheinbar relativ sinnvoll sind, also eine gewisse Schrittfrequenz zu haben, ein bisschen abhängig von Beinlänge und Größe, aber wenn die Schrittfrequenz deutlich zu niedrig oder deutlich zu hoch ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwo ineffizient und dann eben, wenn der Oberkörper halt nicht oder zu wenig rotiert, dann ist es wahrscheinlich auch ineffizient, weil ich im Endeffekt halt diese wechselseitige Bewegung, die mein Körper macht, halt irgendwie abbremse oder blockiere und dadurch halt nicht sozusagen alle Muskeln einsetze, die ich einsetzen könnte oder den Muskeln, die Arbeit schwieriger machen. Aber eben bedeutet nicht unbedingt, ich brauche mehr Kraft im Oberkörper, sondern halt die Fähigkeit, den Oberkörper zu rotieren. Und wenn das jetzt bei jemandem eingeschränkt wäre, dann würde ich dafür entweder einfach im Warm-up mit Beweglichkeitsübungen oder auch im Krafttraining mit Übungen, die dann halt so ein bisschen die Rotation aktiv trainieren, das Ganze zu versuchen anzugehen. Und ansonsten wäre da einfach mein Krafttraining eher aus so ganzheitlicher, gesundheitlicher Sicht, dass ich halt will, dass jemand seinen Oberkörper trainiert.
Und das heißt aber, je nachdem, wie jetzt die Ausgangslage ist von der Oberkörperrotation, von der Armbewegung, dass man da auf jeden Fall dran arbeiten kann und dass es da gewisse Übungen und Möglichkeiten gibt, um das Ganze zu optimieren.
Ja, aber ist relativ selten, dass da jemand Probleme hat. Also in den meisten Fällen würde ich sagen, wenn jemand sozusagen nicht mit irgendeinem vorgefertigten, also wenn jemand, das problematisch ist häufig sowas, wie jemand denkt, man müsste auf eine bestimmte Art und Weise laufen und läuft dann anders, als es sich für die Person richtig anfühlt. Sondern wenn ich sozusagen einfach so laufe, wie es sich halt für mich gut anfühlt und dann laufe ich mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und spiele da vielleicht ein bisschen, weil das Problem ist, Leute machen halt dann eine Sache und machen es einfach immer gleich und der Körper ist unglaublich gut darin, sich selbst zu organisieren und selbst eine sehr effiziente Lösung zu finden, wenn ich ihm verschiedene Optionen anbiete. Und das heißt, vielleicht versuche ich mal ein paar mehr Schritte zu machen, mal ein paar weniger, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, mal den Fußaufsatz ein bisschen anders zu machen, mal die Armbewegung ein bisschen anders zu machen. Und dann würde sich sozusagen über die Zeit ziemlich wahrscheinlich etwas herauskristallisieren, was für dich persönlich als Individuum und für deine Hebelverhältnisse, ne, weil du hast irgendwie anders lange Beine als jemand anders, dann dein Oberschenkel im Verhältnis zu deinem Unterschenkel ist anders lang als bei jemandem anders. Und dann würde dein Körper halt eine effiziente Art und Weise herausfinden, wie man dich bewegen kann. Und ich meine, fortbewegen, laufen machen wir schon immer und da ist der Mensch halt unglaublich gut drin und unglaublich effizient drin. Und in den meisten Fällen gab es halt Probleme, wenn wir dann in der Vergangenheit zum Beispiel dachten, Fersenlauf ist schlecht. Und dann hat man versucht, Leuten den Fersenlauf abzugewöhnen und auf einmal haben sie sich häufiger verletzt, weil sie halt was gemacht haben, was sie nicht gewohnt sind. Und wir können nicht wirklich sagen, Fersenlauf ist besser, Mittelfußlauf ist besser, Vorfußlauf ist besser, sondern in jedem Level findet man alle Varianten. Und genauso eben bei der Armhaltung oder Armbewegung, Oberkörperbewegung gibt es super viel Variation und alles kann funktionieren. Und deshalb ist halt immer schwierig, da relativ klare Vorgaben zu geben, außer halt, okay, da sollte Bewegung stattfinden. Und dann bei der Schrittfrequenz gibt es eben so ein paar Angaben, wie hoch oder niedrig die sein könnte. Also da hört man oft sowas wie 165, 170 und das ist aber auch wieder eben ein bisschen unterschiedlich, ob jetzt, ich bin relativ groß, bin über 1,90, habe lange Beine. Ich werde halt nicht so viele Schritte machen wie jemand, der irgendwie 1,70 oder 1,60 vielleicht ist. Sondern die müssen ja, um einfach das gleiche Tempo zu erreichen, irgendwann mehr und größere für sie im Verhältnis Schritte machen. Und da sie sie irgendwann nicht mehr größer machen können, macht halt mehr Schritte Sinn. Und daher ist sowas auch eben nochmal individuell sehr, sehr unterschiedlich, was da dann das Optimum wäre. Aber es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Cut-off, dass man sagt, okay, über 190 Schrittfrequenz macht wahrscheinlich für niemanden Sinn, außer man läuft halt wirklich kurze Distanzen und es geht so in Richtung Sprint oder eben, weiß nicht, sowas wie 800 Meter oder so, wo man halt einfach auch wirklich schnell wird dann. Und daher, ja, gibt es da eben, also da ist Lauftechnik, ist auch noch, wissen wir noch nicht so wirklich viel, was da dann Sinn macht, was verletzungspräventiv wirkt. Und daher ist da probieren und so ein bisschen eben Gefühl dafür bekommen, wahrscheinlich das Beste.
Mhm. Ja, spannend. Und um jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen praktischer zu werden, wollte ich mit dir noch das Thema Trainingsplanung besprechen. Und da dachte ich mir, nehme ich doch einfach mich selber mal als Beispiel, dann kann ich hier auch noch was für mich auf jeden Fall für meinen Trainingsplan mitnehmen. Ich habe dir ja schon erzählt, ich trainiere jetzt gerade auf den Halbmarathon und ich habe jetzt schon meinen zweiten Plan sozusagen, der nochmal etwas intensiver ist. Und ich habe 3 Laufeinheiten pro Woche, teilweise 4, die vierte ist optional. Und da mir Krafttraining eben so Spaß macht und ich auch weiß, wie wichtig das ist und ich jetzt auf keinen Fall ein halbes Jahr auf Krafttraining verzichten wollte, versuche ich das natürlich so gut wie möglich noch zu integrieren und miteinander zu kombinieren, wo ich aber einfach merke, dass es mir gar nicht so leicht fällt und dass ich es dann manchmal wirklich auch nur einmal statt eigentlich geplant 2-mal pro Woche schaffe, weil ja halt sonst der Muskelkater irgendwie da mit reinspielt und es dann alles gar nicht so einfach ist. Wie kann man das jetzt gut kombinieren? Gerade eben, wenn wir jetzt das Beispiel Halbmarathonvorbereitung oder vielleicht auch Marathonvorbereitung nehmen. auch wenn wir jetzt uns mal überlegen, wie es wäre, wenn man 2 Trainingseinheiten pro Tag hat, sofern man das zeitlich schafft, in welcher Reihenfolge ist es dann sinnvoll?
Ja, also coole Frage, weil sicherlich ja praktisch relevant für ziemlich viele Leute. Und es gibt so ein paar Grundregeln, würde ich sagen, die man beachten kann. Einerseits, man kann durchaus so ein bisschen in Saison denken. Also so sagen wir, du hast jetzt halt eine Laufsaison und da ist es vollkommen fein, wenn dein Krafttrainingspensum jetzt ein bisschen runtergeht. Und das Schöne an sozusagen Sache, wenn der Körper sich an Training anpasst, die Anpassung erstmal zu erzielen, also Muskeln aufzubauen und Kraft aufzubauen, ist relativ schwierig und benötigt viel Arbeit. Wenn ich aber dann die Kraft und die Muskulatur habe, die zu erhalten, braucht gar nicht mehr so viel Arbeit. Also da gibt es auch in letzter Zeit super viele interessante Studien, die versuchen gerade so rauszufinden, was ist die minimal effektive Dosis. Und bei manchen Muskelgruppen und Übungen kommen die dann dazu, dass ein schwerer Satz alle 10 Tage dazu ausreicht, die Kraft zu erhalten. Und das variiert wahrscheinlich auch wieder ein bisschen von Person zu Person, Übung zu Übung und so weiter. Aber im Endeffekt, ich brauche deutlich weniger Input, um sozusagen meine Kraft und meine Fitness in dem Fall zu halten. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, es geht jetzt akuter auf den Marathon oder Halbmarathon zu und du schaffst es jetzt nicht ganz so oft, dann ist es einerseits auch gar nicht so schlimm und das würde ich dann sagen, hey, dann setze ich da ein bisschen mehr den Fokus. Mit Spitzensportlern oder Sportlerinnen würde das dann vielleicht auch so aussehen, dass die versuchen, in der Off-Season Kraft aufzubauen, da dann vielleicht auch deutlich mehr Krafteinheiten haben und dann sozusagen über die Saison versuchen sie, die Kraft nur zu erhalten oder eben vielleicht sogar welche zu verlieren, aber den Verlust der Kraft halt zu minimieren, also dass ich halt nie ganz aufhöre. Und das geht dann so weit, dass in manchen Sportarten zum Beispiel Basketball in der NBA ist es jetzt super verbreitet, die haben Spiele alle 2 Tage zum Teil, also wirklich super kurz aufeinander und du dazwischen musst du dich erholen, dann reisen die irgendwie super viel, also ist richtig schwer, da noch ein gutes, sinnvolles Training oder einen Trainingsreiz unterzubringen. Deshalb, die machen zum Beispiel so, dass sie nach dem Spiel nochmal in den Kraftraum gehen und dann machen sie vielleicht sowas wie ein Kreuzheben für 2 Sätze, 3 Wiederholungen. Und die sind dann schwer, aber jetzt nicht das, was sie maximal für 3 Wiederholungen könnten. Aber damit schaffe ich sozusagen, meine Kraft zumindest auf einem sehr, sehr guten Niveau zu halten. Und gleichzeitig sind 2 Sätze, 3 Wiederholungen nicht wirklich ermüdend. Also da werde ich nicht schwere Beine davon bekommen. Und das ist dann sozusagen so dieser andere Aspekt. Das heißt, ich würde versuchen, relativ geringes Volumen oder wahrscheinlich das Volumen ein bisschen runterzufahren bei Unterkörperübungen, bei gleichzeitig aber einer relativ hohen Intensität. Und Intensität meint in dem Fall nicht gefühlte Anstrengung, weil die meisten Leute würden ja sagen, okay, intensiv war es, wenn ich geschwitzt und geschnauft habe, sondern Intensität so im Krafttrainingsbereich heißt eigentlich, wie viel Gewicht habe ich verwendet, also wie schwer war es. Und wenn man dann, sagen wir mal, 100 Kilo Kreuzheben kann und ich mache dann halt irgendwie 90 Kilo, dann ist es schon ziemlich intensiv. Und damit schaffe ich es dann mit relativ wenig, eben meine Kraft sehr, sehr gut zu erhalten. Oder wenn ich jetzt, du hast ja jetzt auch schon einfach ein paar Trainingsjahre auf dem Buckel, das heißt, du wirst dich nicht mehr super leicht steigern, sobald du halt was machst, sondern ne, du hast dein Niveau schon gesteigert und das dort zu halten geht jetzt gut. Wenn jetzt jemand natürlich ein jüngeres Trainingsalter hat, vielleicht erst vor einem Jahr mit Krafttraining angefangen, dann kann man sich auch selbst mit wenig Volumen häufig noch eine Weile steigern oder noch sehr, sehr gut steigern, wenn man das intensiv genug macht. Und dann ist es eben auch wieder okay, wenn man davon mal schwere Beine hat und vielleicht dann beim Laufen das ein bisschen spürt. Da würde ich persönlich dann halt immer schauen, dass ich das von der Wochenplanung her so mache, im Idealfall, dass ich für Intervalleinheiten, also alles, was so intensiver im Laufen ist und wahrscheinlich für den Long Run, relativ frische Beine habe. Und wenn du dann so einen lockeren Lauf hast, also ich weiß nicht, wenn du wirst ja wahrscheinlich dann immer mal wieder auch so ne, einfach einen Lauf haben, wo es darum geht, ein paar Kilometer zu sammeln, wo du vielleicht 8 oder 10 Kilometer läufst, was jetzt nicht mehr, nachdem du eine Weile schon trainiert hast, nicht mehr super anstrengend ist, der ist auch nicht super schnell. Wenn du den mit müden Beinen machst, da ist es egal, ob du dann die Pace vielleicht 10 Sekunden langsamer pro Kilometer ist. Der Reiz fürs Ausdauersystem ist trotzdem quasi der gleiche. Und das heißt, das kann man auch durchaus dann mit müden Beinen. Und das heißt, wie ich es anordne, wäre dann so der nächste Punkt. Und was ich da auch machen könnte, du hast ja so die 2 Trainings pro Tag angesprochen, dass ich sage zum Beispiel, ich mache ein Krafttraining und eine intensive Intervalleinheit am gleichen Tag. Das würde auch gut gehen, weil ich meistens dann die Erschöpfung noch nicht so ganz spüre und meistens beide Trainings auf einem relativ guten Niveau machen kann. Würde aber auch wieder bedeuten, das Krafttraining ist wahrscheinlich vom Volumen her ein bisschen kleiner. Ich müsste schauen, dass ich genügend esse und einfach genügend Kalorien reinbekomme, dass ich sozusagen einfach das Pensum wegstecken kann. Und dann hat es ja noch gefragt, eben wie dann von der Abfolge, also im Idealfall, im Idealfall hätte ich eine Pause von Minimum 4, besser wahrscheinlich 6 Stunden plus zwischen den Trainings. Also sagen wir, ich mache morgens mein Krafttraining, abends mein Lauftraining oder andersrum. Reihenfolge ist dann nicht ganz so wichtig, also wenn ich genug Zeit dazwischen habe, weil dann beeinflussen die sich beide nicht wirklich negativ. Wenn man sie kürzer aneinander macht, dann kann ein gewisser negativer Einfluss da sein. Und dann würde ich einfach schauen, was ist mir wichtiger in dem Moment. Und das würde ich wahrscheinlich zuerst machen. Also wenn du jetzt den Halbmarathon in naher Zukunft hast, würde ich wahrscheinlich erst meine Laufeinheit machen und danach dann noch ein Krafttraining, wo ich dann aber halt auch weiß, okay, Beine sind schon müde, vielleicht gehen bei den Kniebeugen ein paar Kilo weniger oder ein paar Wiederholungen, Satz weniger, wie auch immer. Und wenn eben Muskelaufbau zum Beispiel gerade mein Fokus ist, dann macht es zum Beispiel Sinn, eben das Ausdauertraining danach zu machen. Dann ist auch Laufen nicht ganz so gut geeignet, weil dann ist halt Laufen, hat ja immer diese Stoßbelastung und das ist schon eine muskuläre Belastung, die dann irgendwann so Muskelaufbau in so Bodybuilding-Richtung auch negativ beeinflussen würde. Und da würde man halt sagen, okay, für Ausdauer ist dann halt irgendwas wie Rad oder Stairmaster oder was auch immer vielleicht ein bisschen besser geeignet oder Bergauflaufen am Laufband. Und dann würde ich vielleicht eher sowas machen als jetzt einen intensiven Dauerlauf. Aber das wäre schon wieder auch wieder so eine Randgruppe eher.
Ja, ich glaube auch, dass gerade dieses Priorisieren für sich und was du am Anfang gesagt hast, dieses nach Saison denken einfach sehr, sehr hilfreich ist, weil am Anfang dachte ich mir echt so, wie soll ich das hinkriegen, das beides zu kombinieren, aber mittlerweile bin ich so, okay, es ist jetzt noch ein Monat, jetzt ist meine Prio das Laufen, ich versuche Krafttraining irgendwie zu kombinieren und danach kann ich dann schauen, wie ich meinen Trainingsplan wieder ändere. Genau.
Ja, dann könntest du ja zum Beispiel auch sagen, danach erhältst du das Laufen, ne? Wenn du mit 1-2 Laufeinheiten, weil es wäre ja auch schade, du hast jetzt ein paar Monate intensiv trainiert und dann das Laufen wieder sein zu lassen, wäre auch doof und schade halt die Zeit, die du reingesteckt hast. Aber wenn du jetzt halt dann 1-2 Laufeinheiten die Woche machst und da eben auch dein Pensum runterfährst, eine gewisse Intensität aber beibehältst und das Krafttraining wieder hochfährst, weil es dir einfach Spaß macht oder weil du, weiß nicht, ästhetische oder Kraftziele oder was auch immer hast, dann kannst du das sozusagen wieder für eine Weile fokussieren. Und das ist ja auch meistens was, was langfristig für Motivation und dabei bleiben unglaublich hilft, wenn man dann wieder irgendwie so ein bisschen anderes Ziel haben kann. Funktioniert für viele Leute ja sehr gut.
Ja, das stimmt. Und bei den Übungen, du hattest es jetzt vorhin eigentlich schon recht konkret angesprochen, Oberkörper, eine drückende, eine ziehende Bewegung, beim Kreuzheben und bei den Squats an den einen Tag vielleicht die beidbeinige Variante, am anderen Tag die einbeinige Variante und Wadenheben. Wadenheben ist was ich noch nicht mache. Könnte ich mal jetzt integrieren, vielleicht noch für den letzten Monat. Ja. Gibt es sonst noch irgendwie Übungen oder Tipps, die du da jetzt speziell hättest für diesen Fall?
Also vielleicht für jetzt noch integrieren. Wenn, dann sehr sachte, weil natürlich, kennst du ja auch, wenn du lange keine Ausfallschritte mehr gemacht hast, du machst sie das erste Mal wieder, ist der Muskelkater höllisch, also die Erschöpfung ist dann natürlich sehr groß. Wie du es aber machen könntest, wäre zum Beispiel auch wieder, sagen wir nach einer Laufeinheit, wenn du weißt, okay, die nächste Laufeinheit ist ein Stückchen weit weg, da dann einfach mal Wadenheben mit einbauen, so dass du weißt, selbst wenn du Muskelkater bekommst, kannst du dich davon erholen. Weil da ist dann nur so kurz vor dann einem Wettkampf oder so, will ich natürlich nicht jetzt noch Trainingseinheiten verlieren, weil ich mir irgendwie den Muskelkater des Todes abhole. Und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, Volumen überschaubar, 2 Sätze. Und auch beim Wadenheben ist was ganz klassisch gerne so 15 Wiederholungen plus gemacht wird. Würde ich aber fast immer deutlich schwerer machen und dafür halt weniger Wiederholungen. Also ich mache zum Beispiel gerade aktuell immer 2x6 Wiederholungen und steigere mich da wunderbar. Und da ist auch wieder die Ausdauer der Wadenmuskulatur, die trainiere ich halt super durchs Laufen. Und die Kraftausdauer halt dann durch sowas wie Intervalle oder Bergläufe oder was auch immer. Und das heißt, ich muss die nicht unbedingt ausdauernder machen, sondern da geht es eher darum, die halt stärker zu machen. Und da brauche ich dann auch nicht super viele Wiederholungen. Das heißt, das kann man auch gut einbeinig dann machen, weil dann braucht man auch wieder nicht so viel Gewicht. Oder da schafft man es vielleicht auch, das irgendwie zu Hause mal zu machen, ohne viel Gewicht. Aber dann sind die Wadenmuskulaturen potenziell sehr, sehr starker Muskel und man kann sich schnell steigern und sollte sich dann natürlich auch ein bisschen steigern, dass man dann auch wirklich einen Benefit davon hat. Und sonst, was andere Übungen angeht, also vielleicht noch so ergänzend zu dem Oberkörper ziehend und drückend, auch da würde ich dann so ein bisschen variieren, dass ich halt einmal eher sowas wie so einen Ruderzug habe, also entweder eine Kurzhantel rudern, einen Kabelzug ziehen oder sowas in der Richtung, was eher horizontal ist und dann sowas wie ein Klimmzug, ein Pulldown oder Latzug, wo ich dann eher was Horizontales habe. Und ähnlich beim Drücken, dass ich halt einmal sowas habe wie ein Bankdrücken, Liegestütz, eher horizontal und einmal eher sowas wie ein Schrägbankdrücken, Überkopf, Landmine Press, wo ich eher Richtung Überkopf drücke, weil ich damit halt auch wieder so die verschiedenen Aspekte mehr nochmal abgedeckt hätte. Und sonst aber, ja, je nachdem eben, ja, plyometrische Übungen können durchaus Sinn machen. Und sonst fällt mir jetzt gerade auch nichts ein, wo ich sagen würde, so okay, das ist die Übung, die jeder machen sollte. Aber im Endeffekt, man muss es auch, glaube ich, gar nicht so sehr zerdenken, weil dann meistens eben der Übertrag, der da stattfindet, der wäre nicht unbedingt viel besser, wenn ich eben die bisschen bessere Übung habe. Sondern oft ist es dann halt auch wichtig, ne, was habe ich überhaupt zur Verfügung? Also gehe ich überhaupt ins Gym? Habe ich eine Langhantel? Kann ich Kreuzheben machen? Kann ich die Technik dafür so halbwegs? Habe ich vielleicht eine Hexbar? Ich finde zum Beispiel Hexbar-Kreuzheben ist eine super Übung, aber haben halt irgendwie vielleicht 10% der Studios in Deutschland inzwischen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, das ist die beste Übung, dann sind viele Leute halt so, ja, okay, kann ich aber nicht machen. Das heißt, da gibt es schon so dann wahrscheinlich nochmal so, die eine ist vielleicht ein bisschen besser als die andere, aber im Endeffekt, dass man halt irgendwas kraftmäßig Forderndes macht, ist wichtiger, als dass man gar nichts macht. Und selbst wenn man sehr, sehr wenig macht, also selbst wenn es nur ein paar Ausfallschritte sind, dann kann man damit schon ziemlich viel gewinnen. Da wird man jetzt nicht unbedingt dann die ästhetischen, krassen Ziele erreichen vielleicht, aber trotzdem gesundheitlich, performancetechnisch, kriegt man da auf jeden Fall schon mal ein paar der Benefits.
Ja, ich glaube auch, man sollte nie denken, dass es irgendwie umsonst war oder wenn man nur das und das macht, dann kann man es auch gleich lassen, sondern
genau. Jede
kleine Bewegung ist schon ein großer Vorteil.
Genau, und wenn es dann halt ein paar Ausfallschritte nach dem Laufen sind, weil ich kein eigenes Krafttraining unterkriege, dann ist es besser. Dann ist halt eher die Challenge, wie schaffe ich es, das mit der Zeit schwerer zu machen, außer einfach mehr zu machen. Aber ja, eben da ist so alles besser als nichts im Endeffekt.
Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke und Antworten. Ich habe jetzt an dich noch 3 abschließende Fragen, die bekommt bei mir jeder Gast. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gab, als du schon mal zu Gast warst.
Gerade überlegt, ich glaube nicht fast.
Okay, ja, umso spannender. Und zwar ist die erste Frage, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Für mich wahrscheinlich Bewegung tatsächlich. Also Ich habe, selbst wenn ich nicht trainiere, dann fahre ich meistens mit dem Rad durch München und ich merke, wenn ich es nicht mache, dann geht es mir schlechter. Also sowohl mental als auch einfach so Leistungsfähigkeit kognitiv ist schlechter. Und daher, ich versuche eben, auch wenn es nicht jetzt gezielt Sport ist, immer irgendwie Bewegung zu integrieren. Und ich bin Papa geworden letztes Jahr und dann ist es halt meine Tochter durch die Gegend tragen oder was auch immer. Ja, deshalb Bewegung.
Sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Weil ich es gerade gesagt habe, Papa werden war schon krass. Also schon nochmal Perspektivveränderung und auch einfach halt nochmal eine neue Challenge. Und gab sicherlich auch ganz andere, viele interessante, aber das ist jetzt gerade top of mind.
Das glaube ich. Und die letzte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ja, vielleicht das, was wir am Anfang gesagt haben. So, ich glaube, sich zu vergleichen ist immer schwierig und eben so ein bisschen auf sich zu schauen, seinen eigenen Progress ist gerade so im Trainingshinsicht, kann halt unglaublich motivierend sein. Du hast vorher dein Lauftagebuch erwähnt. Ich finde es immer selber spannend, wenn ich mir mal so eine schlechte Einheit habe und dann denke ich, ja, letzte Woche habe ich mehr gemacht, anstatt halt 4 Monate zurückzuschauen und zu sehen, okay, das, was vor 4 Monaten hart war, ist jetzt halt easy. Das ist, glaube ich, so, wenn man im allgemeinen Trainingskontext bleibt, was super wertvoll ist.
Ja, denke ich auch, definitiv. Ja, dann vielen Dank an der Stelle. Abschließend sag uns gerne noch, wo man dich finden kann oder wo man mehr über dich und dein Wissen erfahren kann.
Yes, also am einfachsten wahrscheinlich auf Instagram und @OleFörster. Und dort findet man theoretisch alles Weiteres. Ich biete immer mal wieder Seminare, Workshops, gerade für Trainer, Trainerinnen, Physios an, die eben alles so, was wir besprochen haben, beinhalten und sonst da auch immer mal wieder Content. Und man kann da theoretisch auch mit mir arbeiten, ob in München vor Ort oder online per Trainingsplanbetreuung. Und das ist immer ein bisschen abhängig, ob ich Kapazitäten habe, aber das findet man auf jeden Fall dann alles auf Instagram.
Okay, sehr gut. Das heißt, du könntest einer der Personal Trainer sein, die ich am Anfang angesprochen habe, wo es sich auf jeden Fall lohnt, mal zu investieren. Sehr gut. Ja, dann sage ich vielen Dank und bis bald.
Ja, danke dir nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.